Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigttext hören wir heute miteinander auf das Wort Hebräer 11, 8 bis 10. Hebräer 11, 8 bis 10. Durch den Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, ihr seht das Thema Mut zum Leben durch das Vertrauen auf Gott. Wir brauchen Mut zum Leben, denn wir wissen nicht, was das Leben bringt. Das erzeugt allerlei Zukunftsängste. Werde ich einigermaßen gesund bleiben? Werden meine finanziellen Rücklagen reichen? Was ist, wenn ich ein Pflegefall werde? So und so ähnlich sind die Sorgen des Alters. Die Jugend hat meist ganz andere Sorgen. Werde ich einen ordentlichen Schulabschluss schaffen, eine gute Ausbildung machen können, einen Beruf bekommen, einen Arbeitsplatz, der mir Freude macht und von dem ich einigermaßen leben kann? Werde ich den Mann oder die Frau finden, mit der ich mein Leben lang glücklich sein kann? Sorgenvoll schauen junge Menschen heute bei dieser Frage auf die zahllosen gescheiterten Beziehungen und Ehen um sich herum. Warum sollte es bei mir besser klappen? Das Leben birgt in der Tat unzählige Tücken und Gefahren. Wir können die ganze Woche von morgens früh bis abends spät dasitzen und darüber nachdenken, was im schlimmsten Fall alles passieren könnte. Und tatsächlich, es könnte im schlimmsten Fall alles passieren. Diese Ungewissheit, dieses Gefühl von Überfordertsein, den Tücken und Herausforderungen des Alltags nicht gewachsen zu sein, erzeugt bei immer mehr Menschen Angst vor dem Leben und stürzt viele in Depression. In Japan, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, gibt es seit einigen Jahren das Phänomen, dass junge Männer in den besten Jahren, Ende 20, Mitte 30, kerngesund, in guten beruflichen Positionen, Wochen und Monate lang nicht mehr aus dem Haus gehen, nicht mehr die Wohnung verlassen. Sie gehen nicht mehr arbeiten, sie gehen nicht mehr einkaufen, wenn sie die Wohnung verlassen, am ehesten noch nachts. Es gibt sogar einen Fachausdruck dafür, Hikikomori, sich einschließen. Die Zahlen, wie viele junge Männer in Japan davon betroffen sind, schwanken von 50.000 bis zu 1 Million. Der Grund? Japanische Erwachsene fühlen sich von den hohen Erwartungen, die die Gesellschaft an sie hat, häufig überfordert. Sie kapseln sich ab. Konnte sich früher ein Arbeiter meist darauf verlassen, dass er ein Leben lang in der gleichen Firma arbeitet, erfordert das heutige Leben viele berufliche Neuorientierungen mit hoher Unsicherheit und viel Kraftaufwand, sich den immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen. Der Mensch von heute kommt kaum noch in einem geordneten Leben zur Ruhe. Die Karten werden fast jeden Tag neu gemischt und er weiß nicht, was morgen oder nächstes Jahr auf ihn zukommt. Das Leben fordert uns einiges ab. Wir hören heute von einem Mann im Wort Gottes, dem auch einiges abgefordert wurde von Gott. Dieser Mann ließ sich mutig darauf ein und wir können einiges von ihm lernen. Dieser Mann war Abraham. Gott hatte ihn gerufen: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Der lebendige und allmächtige Gott redet mit Abraham. Er wendet sich ihm zu. Er hat Interesse an ihm. Er hat mit ihm etwas vor. Es gilt übrigens für jeden von uns ganz genauso. Gott hat Interesse an uns, an jedem von uns, die wir heute Morgen hier sitzen. Gott hat mit uns etwas vor, mit einem jeden von uns. Abraham soll seine Zelte abbrechen, alles Vertraute hinter sich lassen und losziehen in das Land, das Gott ihm zeigen würde. Und Abraham hatte keine Ahnung, wohin. Calvin weist in seiner Auslegung zu Kapitel 12, was wir als Lesung gehört haben, 1. Mose, zu Recht darauf hin, dass dieses Kapitel noch einmal neu ansetzt bei den Ereignissen der letzten Verse von Kapitel 11. Kapitel 11, das bringt manchen ins Straucheln, von wo ist Abraham mit Hara denn wann aufgebrochen? Warum sind die in Haran hängen geblieben? Was Calvin ausführt, dürfte richtig sein. Kapitel 11 ist eigentlich der Stammbaum von Sem bis Abraham. Und am Schluss wird dann berichtet, dass Tara mit Abraham aufbrach und nach Haran zog. Kapitel 12, die Verse, die wir als Lesung gehört haben, zeigen uns aber, dass die Berufung Abrahams schon in Ur stattgefunden haben muss, als Abraham noch in seiner Heimat und in seiner Verwandtschaft lebte. Calvin geht davon aus, dass Abraham mit seinem Vater Tara und Lot eine Zeit lang in Haran, in einer Zwischenstation, wohnten, nicht aus Ungehorsam, sondern weil sie nicht wussten, weil Abraham nicht wusste, wo Gott ihn hinsenden wollte. Gott hatte gesagt, geh in ein Land, das ich dir zeigen will. Er hat es ihm aber noch nicht gezeigt. Erst musste Abraham die Heimat verlassen. Dann erst zeigt ihm Gott das Land, in dem er ihn wirklich haben will. Entsprechend betont Hebräer 11,8 unser Predigttext, Abraham zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Als Abraham aufbrach und loszog, war ihm das Ziel seiner Reise nicht bekannt. Nur die grobe Richtung offensichtlich. Die hat nach Haran geführt, aber noch nicht weiter. Er hat das Wort Gottes. Und diesem Wort soll er jetzt ganz und gar vertrauen, ohne zu wissen, wohin es ihn führt. Und Abraham vertraut. Er zieht los. Er hätte ja fragen können, auf was lasse ich mich eigentlich ein? Er steht in einer ganz ähnlichen Problematik wie der Noah, einige Jahrhunderte zuvor, als er den Auftrag bekam, die Arche zu bauen. Auch so hätte Abraham fragen können, was mache ich da? Heraus aus der Geborgenheit, der Heimat, der Freunde, der Verwandtschaft, in die Fremde, ins Ungewisse. Aber das ist der Knackpunkt dieses Gotteswortes. Gott ruft und Abraham gehorcht, direkt, ohne Zögern, ohne Umschweife. Was hat er als Sicherheit? So fragen wir. Welche Sicherheit habe ich? Gottes Wort. Nichts als das Wort. Das ist der Knackpunkt für Abraham und auch für uns heute. Ist uns Gottes Wort Sicherheit genug? Auch sonst ist interessant, wenn wir Kapitel 12 im 1. Mose anschauen, mit im Blick haben, 3 Verse lang redet dort Gott. Was sagt Abraham? Nichts. Rein gar nichts. Zumindest ist uns nichts überliefert. Möglicherweise hat er was gesagt, hat Gottes Wort aber nicht für überlieferungswert erachtet. Er hört, packt seine Koffer und macht sich auf den Weg. Ob seine Frau Sarah heftig protestiert hat oder nur still die Stirn in Falten gelegt oder sich gar freudig mit ihm ins Abenteuer des Glaubens gestürzt hat, auch davon sagt die Bibel nichts. Darum geht es auch gar nicht, wie wir uns fühlen. Es klingt manchmal hart in unseren Ohren. Denn heute der moderne Mensch, auch der moderne christliche Mensch, dreht sich nur noch um seine eigene Befindlichkeit meistens. Die Bibel zeigt uns, darum geht es gar nicht. Wichtig ist, ganz egal wie wir uns fühlen, dass wir uns aufmachen im Vertrauen. Und wie sollte Abraham das verheißene Land einnehmen? Waren wir vor zwei Sonntagen bei Noah auch in der Frage, wie kriegt er am Schluss all die Tiere in die Arche? Wie soll er das umsetzen, was Gott von ihm erwartet? Wenn Abraham auch das verheißene Land erreicht, wenn es Gott ihm eines Tages gezeigt hat, was es sein soll, er kann ja nicht damit rechnen, dass die Einwohner des verheißenen Landes alle nur darauf warten, ihre Äcker und Felder und Weinberge an ihn abzutreten. Aber all diese Fragen, all diese Sorgen haben nicht unsere Fragen und unsere Sorgen zu sein. Calvin schrieb dazu, wenn Gott etwas von uns fordert, dann brauchen wir um den Ausgang nicht zu bangen. Wenn er uns leitet, geht's mit geschlossenen Augen besser als sonst mit all unserer Klugheit. Warum hatte Abraham den Mut aufzubrechen in ein unbekanntes Land? Weil er Gott vertraute. Im Glauben ist Abraham aufgebrochen. Das ist auch wichtig für uns, liebe Geschwister. Als Abraham loszog ins verheißene Land, da hatte er nichts, was wir nicht auch haben. Für uns persönlich, für uns als Gemeinde in der Eichenau. Die Verheißung. Und Abraham vertraute und wir haben auch allen Grund dazu. Was hatte Abraham als Grundlage für sein Vertrauen? Wir haben es gehört, die Verheißung. Auf dieser Grundlage wagt Abraham aufzubrechen in ein fremdes Land. Damit war dieses fremde Land aber nicht mehr nur fremdes Land. Es war jetzt Land der Verheißung. Es war ihm gegeben, obwohl ihm noch nicht ein Quadratmeter davon gehörte. Liebe Geschwister, auch wir haben Gottes Verheißung. Gott hat uns miteinander hierher in die Eichenau gestellt. Er hat uns, nicht nur mich, nicht nur die leitenden Brüder, er hat uns alle in Dienst genommen. Also will er auch uns alle hier miteinander gebrauchen und segnen. Denn wir tun hier das Werk, zu dem er uns geschaffen hat. Der Ruf zum Glauben stellt uns in die Entscheidung, ob wir Gottes Verheißung vertrauen. Wer Glauben wagt, kommt zurück zum Einstieg, die Risiken des Lebens. Wer Glauben wagt, der kann auch das Leben wagen, mit all seinen Unwägbarkeiten und Herausforderungen. Denn wer sich mit seinem Leben Gott anvertraut, der kann jeden Tag mit Gottes Verheißung, mit Gottes Liebe und mit Gottes Treue rechnen. Aber das geht nur durch den Glauben. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, auszugehen in das Land, das er zum Erbe empfangen sollte, und er ging aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Der Glaube ist der Knackpunkt. Auch wenn wir noch nicht wissen, wohin er uns konkret führt. Ich dachte bei der Vorbereitung an ein Ehepaar einer früheren Gemeinde. Die waren zu dem Zeitpunkt nicht Mitglieder. Für die war genau das das große Thema. Beide standen vor der Entscheidung für Jesus. Die Frau brachte ihre Not so auf den Punkt. Ich weiß das noch, ist fast 20 Jahre wohl her. Aber sie sagte, vor mir steht die Entscheidung für Jesus wie ein Berg, über den ich nicht hinübersehe. Ich möchte so gern wissen, was auf der anderen Seite auf mich zukommt. Ich weiß nicht, was Jesus mit meinem Leben macht, wenn ich mich für ihn entscheide. Ich möchte so gern vorher wissen, was kommt. Wir haben ja damals gesagt, in der Regel lässt uns Gott nicht über den Berg hinübersehen. Er will dass wir ihm vertrauen, ohne zu wissen, was kommt. Nach einigem Zögern, ich weiß nicht mehr, waren es Wochen, waren es Monate, können ohne weiteres Monate gewesen sein, hat die Frau den Schritt des Glaubens gewagt, ohne über den Berg hinüberzusehen. Sie hat ihr Leben Jesus anvertraut und war bereit, an seiner Hand zu gehen, auch wenn sie nicht weiß, was kommt. Und sie ließ sich auf seinen Namen taufen. Ihr Mann stand vor derselben Frage. Ihn bewegte eine große Sorge. Ich erinnere mich noch wie heute. Er sagte, wenn ich mein Leben Jesus übereigne, dann schickt er mich vielleicht als Missionar nach Afrika. Ich weiß nicht, woher er diese Angst vor Afrika hatte. Sie hat ihn aber an einer Entscheidung für Jesus gehindert. Seine Angst vor Afrika, beziehungsweise seine Angst davor, dass Gott ihn vielleicht nach Afrika senden könnte, war größer als sein Vertrauen auf den Herrn. Dabei hatte er recht. Seine Entscheidung muss uns auch geistlich einiges an Respekt abverlangen. Denn er hat intensiv nachgedacht und er war sich des Ernstes und der Konsequenz seiner Entscheidung bewusst. Ich habe ihn oft bewundert, auch wenn ich mir natürlich eine andere Entscheidung von Herzen gewünscht hätte, ganz klar. Aber seine Überlegungen machen zwei Dinge deutlich. Es war ein kluger Mann, er lebt auch noch, ungefähr mein Alter. Ich weiß nicht, ob er heute eine andere Entscheidung getroffen hat mittlerweile. Aber seine Überlegungen machen zwei Dinge deutlich. Er wusste, dass er ein lebendiger Gott ist. Sonst hätte er sich keine Gedanken machen müssen, ob er diesem Gott sein Leben anvertraut. Und sonst hätte er sich keine Sorgen machen müssen, ob dieser Gott ihn möglicherweise nach Afrika schickt. Also er hat ganz real mit dem lebendigen Gott gerechnet und mit dem Handeln und mit dem Eingreifen des lebendigen Gottes in sein Leben. In diesem Sinne glaubte er an Gott. Aber dieser Glaube rettet nicht. Gottes Wort sagt uns, du glaubst, dass er ein einiger Gott ist, du tust wohl daran. Die Teufel glauben es auch und zittern. Wir waren neulich beim Thema Atheismus, im Bibelgesprächskreis neulich auch noch mal kurz. Wir sehen, nicht mal der Teufel ist ein Atheist, es gibt keine Atheisten. Nicht mal der Teufel ist ein Atheist. Auch der Teufel weiß, dass er ein einiger Gott ist. Und zittert, denn dieser Glaube rettet nicht. Zweitens wusste dieser Mann, wenn er sein Leben in die Hände Gottes legt, dann gibt er damit Gott die vollständige Verfügungsgewalt über sein Leben. Anders geht's nicht. Das eine bedingt das andere notwendig und unvermeidlich. Ich fand das interessant, der Mann und seine Frau kamen aus einem völlig unchristlichen Hintergrund. Ich weiß nicht, ob die jemals nennenswert in der Bibel gelesen haben. Die waren sicher auch nicht viel unter christlicher Verkündigung. Ich habe oft gestaunt, welche geistliche Erkenntnis der Mann hatte, obwohl er sich nicht für Jesus entschieden hat. Wichtige Grundlinien des Lebens als Christ waren ihm klar. Es hat ihm niemand sagen müssen, dass der, der Jesus sein Leben anvertraut, das nur ganz oder gar nicht kann. Das war ihm der Sache wesensmäßig selber klar. Wer es mit dem lebendigen Gott zu tun hat, der kann mit dem lebendigen Gott keine Spielchen spielen, der kann mit Gott keine halben Sachen machen, der kann mit Gott keinen Kuhhandel treiben. Ich habe oft gestaunt, wie viel Erkenntnis dieser Mann hatte. Ich hoffe und bete immer noch, dass er irgendwann mal auch zum klaren Ja kommt, zum Ja des Glaubens. Abraham wusste das auch, man kann mit Gott keine halben Sachen machen. Und stand vor der Entscheidung, vertraue ich, breche ich auf in ein neues, unbekanntes Leben mit Gott oder lasse ich alles beim Alten. Abraham hat gehört, was Gott ihm gesagt hat. Er kann es beim Hören lassen. Er kann jetzt weiter in Ur oder in Haran sitzen bleiben, er kann Sarah jeden Tag davon erzählen, Gott hat mir eine großartige Verheißung gegeben. Ist das nicht herrlich? Wir können zahllose Nachkommen haben und ein eigenes Land. Abraham kann jede Woche mit seinen Freunden ein Riesenfest feiern und sich an der Verheißung Gottes freuen. Was hat er davon? Nichts. Er kommt der Erfüllung dieser Verheißung nicht einen einzigen Schritt näher. Was muss er tun? Genau das, was Gott ihm gesagt hat. Aufbrechen. Ich erinnere mich an ein Gespräch dieser Woche, da hat jemand genau auf den gleichen Punkt aufmerksam gemacht, muss bei ihm in vielen Jahren schon zurückliegen, was ihn beeindruckt hat, dass ein Prediger darauf hingewiesen hat, dass ein bestimmter Mann nur an dem Ort gesegnet wird. Wo empfangen wird ein Segen Gottes? Zollgau, Nudenweiler, in Riedlingen, Heulorf. Wir empfangen den Segen Gottes genau da, wo Gott uns haben will. Keinen Millimeter daneben. So gilt es für unser ewiges Heil, für ein gesegnetes Leben hier in dieser Welt. Wir haben Gottes Angebot, wir sollen seine Kinder sein. Er hat uns tausende Verheißungen gegeben. Wir können jetzt jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen und davon hören. Wir können zu Hause in der Bibel drüber lesen und uns jeden Tag freuen. Wir können Zeugnisse von anderen Christen hören und in Biografien lesen, wie reich und herrlich ein Leben an der Hand Jesu ist. Und doch selbst nichts davon erfahren, wenn wir nicht aufbrechen im Vertrauen auf Jesus. Wenn wir nicht aufbrechen in ein neues Leben mit ihm. Zum Aufbrechen gehört auch das Loslassen. Viele lassen sich lähmen von Schuld, von schlechten Erfahrungen, von enttäuschtem Vertrauen. Sie werden verschlossen und misstrauisch. Es ist heute ein ganz, ganz großes Problem, gerade in christlichen, bibeltreuen Gemeinden. Heute sind viele enttäuscht von negativen Erfahrungen in Gemeinden. Dem Widersacher gelingt es in diesen letzten Tagen enorm viel Unruhe und Unfrieden, auch in bibeltreue Gemeinden zu bringen. Es gibt Machtkämpfe und Intrigen, wie sie in der Welt schlimmer nicht sein könnten. Ich erinnere mich an ein Pastorentreffen, das dürfte vor ungefähr 15 Jahren gewesen sein. Wir waren zusammen zu einem Gebetskreis mit Pastoren aus mindestens 3 verschiedenen freikirchlichen Gemeindebünden. FEGler, EFGler, Charismatiker, glaube ich, weiß nicht was alles. Mindestens 3 verschiedene Bünde. Und jeder musste im Blick auf seinen Bund sagen, es kracht und brennt im Schnitt in jeder dritten Gemeinde. Heute hier, morgen da, übermorgen dort. Querbeet in jeder Gemeinde alle paar Jahre irgendwann mal wieder. Und viele Menschen erfahren durch diese Streitereien schwere Verletzungen und ziehen sich irgendwann zurück. Ich kann das menschlich verstehen. Denn viele Geschwister erleben solche Streitereien nicht nur einmal, sondern zweimal, dreimal oder noch öfter. Und irgendwann sagen sie, das tue ich mir nicht mehr an. Ich gehe in keine Gemeinde mehr. Wenn überhaupt, vielleicht noch in einen landeskirchlichen Gottesdienst, der ist schön anonym, da komme ich mit dem letzten Glockenschlag und gehe beim Orgelnachspiel schon wieder raus. Muss ich mit niemandem Kontakt haben. Aber bloß keine intensive Gemeinschaft mehr mit sogenannten Christen. Liebe Geschwister, ich kann euch nicht sagen, wie viele Menschen ich kenne. Gläubige Leute, denen es genau so geht. Ich kann sie verstehen, menschlich. Falsch ist trotzdem. Gewiss, jeder, der sich auf eine Gemeinde einlässt, lässt sich auf fehlerhafte Menschen ein. Jeder, der sich auf eine Gemeinde einlässt, riskiert, verletzt zu werden. Aber wie viel Schönes kann man auch in der gemeinsamen Nachfolge Jesu erleben. Und ich denke, ich darf das sagen. Ich wurde oft verletzt, oft angegriffen, hintergangen und alles Mögliche. Und oft von denen, die meine engsten Freunde und Brüder hätten sein sollen und sich als solche auch ausgegeben haben. Aber meine Frau und ich, wir haben immer wieder gesagt, nach solchen Verletzungen und Enttäuschungen, wir wollen uns davon die Freude an der Gemeinde Jesu nicht nehmen lassen. Wir dürfen mit unserem Blick nicht an Menschen hängen bleiben. Gott trägt durch und wird aufs Neue segnen. Er ist größer. Er ist der Herr der Gemeinde. Dafür haben wir sein Wort. Dabei setzen wir unsere Hoffnung und unser Vertrauen nicht darauf, dass Menschen sich ändern. Die Hoffnung wollen wir zwar auch nicht aufgeben und wir wollen auch keinen Menschen, auch nicht uns selber, aus dem Anspruch entlassen, durch den Heiligen Geist Veränderung zu erfahren. Aber darauf setzen wir nicht unsere Hoffnung im Umgang miteinander. Wer seine Hoffnung auf Menschen setzt, setzt immer aufs falsche Pferd. Wir setzen unsere Hoffnung allein auf den Herrn. Und er wird sich als der zuverlässige Helfer erweisen. Darauf kann ich mich verlassen. Und darauf können wir alle uns verlassen, liebe Geschwister. Auch das ist immer wieder ein neues Aufbrechen im Glauben. Sich auf Menschen, auch sich auf Geschwister einlassen. Aber im Vertrauen auf den Herrn dürfen wir es wagen, immer wieder neu. Aufbrechen heute heißt nicht Kamele zusammentreiben, Zelte abbrechen und los. Aufbrechen heute heißt seine Schuld erkennen und bekennen. Das alte Leben mit all seiner Schuld, all seinen Verletzungen, all seinen Ängsten und Sorgen loslassen. Die Vergebung Jesu annehmen und ihn einladen als den Herrn und Heiland unseres Lebens. Und damit brechen wir auf in ein neues Leben jenseits unserer Möglichkeiten. Ein Leben, das von den Möglichkeiten Gottes bestimmt ist und nicht mehr von unseren eigenen. Stellen wir uns vor, da besucht ein australischer Ureinwohner einen Bekannten in Sydney, der Großstadt, in dessen modernem Haus. Bis auf diesen Tag hat er nichts anderes gesehen als seine kleine Buschwelt im Steinzeitalter und sein Diktoridu. Es wird Abend, es wird dunkel, er will Licht machen. Er sucht trockenes Reis und krustelt seine Feuersteine aus der Tasche. Da sagt ihm sein Freund, du brauchst nur auf den kleinen Schalter an der Wand zu drücken, dann wird's hell. Was denkt der? Hat sie wohl nicht alle. Gerade ist die Sonne untergegangen und der denkt, wenn er auf den Knopf drückt, dann geht die wieder auf. Und beide Welten liegen im Bereich menschlichen Denkens, sogar auf dem gleichen Kontinent. Vielleicht nur ein paar Kilometer auseinander. Was ist dagegen unser menschliches Denken und unsere Vorstellungskraft im Vergleich zur Wirklichkeit und Größe Gottes? Glauben heißt Wissen und Vertrauen, dass ich es mit dem lebendigen Gott zu tun habe, dem kein Ding unmöglich ist. Aber es braucht einen mutigen und beherzten Schritt. Das galt für die Männer des Alten Testaments nicht anders als 4000 Jahre später für uns heute. Als Josua vor 3500 Jahren die Nachfolge des Mose antreten sollte, da stand er vor einer riesigen Aufgabe. Ein mürrisches, unzufriedenes, ängstliches und aufsässiges Volk sollte er leiten. Und mit diesem Haufen sollte er die mächtigen und schwer befestigten Städte Kanaans einnehmen. Menschlich konnte das niemals klappen. Die würden von den Kanaanitern wüst eine auf die Mütze kriegen. Aber Josua wusste, er braucht es nicht in menschlicher Kraft zu wagen, nicht im Vertrauen auf den Haufen, sondern im Vertrauen auf die Verheißung Gottes. Und Gott hat ihm gesagt, wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen, sei stark und mutig. Bis dahin war das Volk Israel 40 Jahre in der Wüste geblieben, weil ihm der Mut gefehlt hatte, das verheißene Land einzunehmen. Josua aber hatte den Mut, der Verheißung Gottes zu vertrauen. Dass doch auch wir diesen Mut haben. Denn Gott hat auch uns die Verheißung gegeben, ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Gott führt uns in Situationen und Herausforderungen, von denen wir nicht wissen, wie sie ausgehen. Aber wir dürfen die Herausforderungen annehmen, in unserem Privatleben, als Gemeinde, denn wir wissen, dass der Herr an unserer Seite ist und die Sache zum Besten hinausführt. Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Deshalb singen wir heute auch als Schlusslied: Ist Gott für mich, so drehte gleich alles wider mich. Hat sich auch ein Gemeindeglied vor einiger Zeit mal gewünscht, heute passt's gut hin. Aber Gott will uns ganz vorn mit dabei haben. Denken wir an die Eroberung Jerichos. Was mussten die Israeliten tun? Die durften sich nicht in den Bergen verstecken, bis Gott die Mauern hat einfallen lassen. Sie mussten zuerst 7 Tage im Angesicht des Feindes um die Mauern herumziehen. Dann ließ Gott die Mauern einstürzen. Wir dürfen beten, dass Gott auch heute die Mauern einstürzen lässt, die die Herzen vieler Menschen für sein Wort verschließen. Aber es braucht, hatte ich vorhin schon gesagt, einen beherzten, einen mutigen Schritt des Glaubens. Ich denke dabei ans Bootfahren. Die meisten von euch werden schon mal Boot gefahren sein. Ich denke jetzt nicht an ein ordentliches, großes Donau- oder Rheinschiff, sondern so an 2, 3 Mann-Ruderboot. Der Moment des Einsteigens ist der schwierigste. Ich zittere immer ein bisschen davor. Mit einem Bein steht man am Ufer, das andere hebt man, streckt vorsichtig aus, mit wankendem Gleichgewicht über Wasser Richtung Boot, und dann steht das erste Bein im wackeligen Boot und das zweite noch am Ufer und der Mensch hängt dazwischen im Niemandsland. Dieser Moment ist der kritischste überhaupt. Und manche verbringen in der Leben mit Jesus ihr ganzes Leben in diesem Moment. So steigen sie ein ins Leben der Jesus-Nachfolge. Sie möchten mit Jesus leben. Sie setzen ein Bein ins Boot. Sie möchten gern mit Jesus losfahren in die Weide, die Kraft und den Segen eines neuen Lebens mit Jesus. Aber sie wollen die Gewohnheiten und vermeintlichen Sicherheiten des alten Lebens nicht aufgeben. Mit einem Fuß bleiben sie an Land. Könnt ihr euch das Bild vorstellen, wie lange haltet ihr das aus? Ein solches Leben ist ein Hängen und Würgen, ein Wackeln und Wanken. Manche sind nie richtig eingestiegen. Ich befürchte, dass mancher, vielleicht sogar hier in der Eichenau, sich hat untertauchen lassen, taufen lassen auf den Namen Jesu und ist immer mit einem Bein an Land geblieben. Im Zwäbisch-Zustand. Sie haben nie mutig und konsequent abgestoßen vom Boden eigener Sicherheiten und Möglichkeiten hinaus in die Weite des Glaubens. Abraham ist ein Vorbild des Glaubens. Mit welcher Kühnheit und Entschlossenheit ist er aufgebrochen? Und welchen Segen hat er erfahren? Wie hat Gott alle seine Verheißungen ihm gegenüber wahrgemacht? Selbst und gerade in den unmöglichsten Umständen. Da hat sich Lot für die fruchtbaren Ebenen unten im Jordantal entschieden. Eine Wiese fetter, saftiger, grüner als die andere. Und Abraham blieb oben im Gebirge Juda zwischen mageren, steinigen, trockenen Böden. Aber in diesem unfruchtbaren Land macht Gott den Abraham zum reichen Mann. Da, wo die menschliche Vernunft sagt, auf so kargem Boden, da kann der doch mit den Seinen grad mit Ach und Krach über die Runden kommen. Da schenkt Gott Leben im Überfluss. Martin Luther schrieb dazu: Das ist die Art des Glaubens, dass er mit den Gütern Gottes handelt, die er nicht sieht und fühlt, und geht mit ihnen um, als habe er sie in Händen. Und hat dabei keinen anderen Trost, als dass er weiß, dass Gott nicht lügt und trügt. Abraham zieht los ins unbekannte Land, als hätte er die Besitzurkunde, als hätte er die Kopie mit dem Grundbuchauszug schon in seiner Hand. Und in der Tat, er hat nicht weniger, er hat mehr. Er hat das Wort Gottes. Und das haben wir auch. Und deshalb dürfen auch wir heute mutig aufbrechen in ein Leben mit Jesus, jeden Tag aufs Neue. Und wer es noch nie richtig getan hat, der ist eingeladen, heute zu Jesus zu sagen, ich will auch mit dir leben. Ich steige ein ins Boot mit dir mit beiden Beinen und stoß kräftig ab, hinaus ins Leben mit dir. Ich will auch deine Kraft und deinen Segen in meinem Leben erfahren. Ich vertraue dir. Amen.